Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen weiter mit unserem James Bond Special und kommen beim zweiten und letzten Film Timothy Daltons an, The Living Daylights, zu Deutsch Der Hauch des Todes. Die Rubrik Musik hat sich da immer am ehesten zum Einstieg hin geeignet. Das soll diesmal auch nicht anders sein. Wir fangen an mit dem Song The Living Daylights von A-ha. Arne, ich hatte beim letzten Mal bei A View to a Kill ja schon gesagt, das ist der beste Bond-Song aller Zeiten. Das finde ich auch noch immer. Wahrscheinlich, wenn es A View to a Kill nicht geben würde, würde ich es fleißiger über The Living Daylights sagen. Das Problem, ich will gar nicht sagen Problem, weil ich finde den Song immer noch großartig. Das, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass dieser Song doch von der Dynamik her, Angriff, Kampfmusik, was ich ja mal ganz gut finde bei Bond-Filmen, doch ein bisschen zu sehr in die gleiche Kiste greift wie A View to a Kill. Nur mit dem Unterschied, dass hier noch so ein Call-and-Response-Chor im Chorus mit dabei ist. Aber ich bin ja sehr großer Haar-Fan. Ich mag es vor allen Dingen, wenn Morten Harkett mit tiefer Stimme singt. Das macht er hier. Das ist ja eine Sache, die hat er sich ab den Nullerjahren komplett abgewöhnt. Da hat er ja so trademarkartig ab den Nullerjahren nur noch angefangen, zu säuseln oder sofort in das Falsett zu gehen. Hier ist ja der große, tiefe Sänger. Meiner Ansicht nach ist das sogar der allerletzte große Bond-Song sogar. Also von den sehr guten Bond-Songs, dieser Song von 1987. Es gab ja große Probleme bei der Aufnahme. Also A-ha waren ja sehr unzufrieden mit John Barry und umgekehrt auch. Ich erinnere mich an ein Interview mit Max, dem Keyboarder, wo er noch gesagt hat, dass John Barry Alkoholprobleme gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich möchte auch zu diesem Song, ne, das ist ja der letzte Rocksong, den es noch gibt, bis Chris Cornell kam mit You Know My Name, nochmal ganz kurz zwei andere Lieder einspielen, denn dieser Score hat nicht einen Bond-Song, sondern insgesamt drei, und zwar von den Pretenders, Chrissie
Jetzt
Hynde.
verrätst du es schon. Das ist das,
Ja,
was ich
aber.
gleich sagen wollte.
Ach so, entschuldige, pass auf, dann machen wir Folgendes, wir spielen beide Lieder eben hintereinander an
Beide
und
sogar.
dann, ja, also einmal ist eines, der eine Song, das ist der härtere, der heißt Where Is Everybody Gone, der kommt als erstes und dann kommt das Liebeslied, If There Was a Man, und da muss man mal sagen, das ist so ein schönes Lied und das ist das erste Liebesmotiv, das Bond seit We Have All the Time in the World gegeben wurde, ne? Also es soll auch heißen, wie verliebt er doch ist in diese Kara, die er da kennt, dass es endlich wieder ein Bond-Liebeslied gibt. Wir spielen mal beide kurz hintereinander an und dann bist du dran, Arne. Ich habe dich jetzt so zugetextet, danach bist du dran. Ja, das waren einmal Where Has Everybody Gone von den Pretenders und dann If There Was a Man.
Ja, jetzt muss ich beinahe schon stumm bleiben nach diesen Liedern. Es ist schade, dass die Pretenders, die damals tatsächlich auf dem Gipfel ihres Ruhms waren, ich glaube nach der Platte hieß nicht Get Back. Es fällt mir nicht mal ein, 1986 mit dem Hit Don't Get Me Wrong. Und erfolgreicher wurden die Pretenders nicht mehr. Deshalb haben sie auch den Auftrag bekommen, diese Songs zu schreiben. Hätte auch ein Hauptsong sein können, aber dann kamen A-ha und die waren natürlich unabweisbar. Pretenders gab es schon seit 1979, 80, Debütalbum 1980. Und Chrissie Hynde hat sehr gute Songs geschrieben, und die Band hat sehr gute Songs geschrieben und bis dahin, bis zu dieser kommerziellen Platte, haben sie nur gute Platten, haben später noch sehr gute Platten gemacht, aber eigentlich eine untypische Wahl, weil das dann eine richtig knochentrockene Rockband war, aber immer auch mit so sensiblen Liedern und mit Chrissie Hynde, eine der schönsten eigentlich Nicht-Gesangsstimmen der Rockmusik. Also das ist sehr, sehr gut gelungen, da du sagst, das Liebesinteresse von Timothy Dalton, und es muss eine große Liebe sein, denn andere Frauen kommen gar nicht vor, es ist ein monogamer Bond geworden. Nur der sogenannte Shakespeare-Mime Timothy Dalton versteht es nicht zu zeigen, dass er diese Frau liebt oder auch nur
Ja, pass auf, das
Sympathie
machen
für
wir
sie
bei der
empfindet.
Bond, bei
Ja,
der Bond-Entwicklung. Machen wir gleich bei
dazu
der
später,
Bond-Entwicklung.
ja.
Ja, vielleicht um den Soundtrack nochmal abschließend zu bewerten. Ich wollte noch kurz sagen, man hört bei John Barry, was den Score abschwächt, zum ersten Mal ein E-Drum oder ein E-Schlagzeug zumindest, oder eine Rhythmusmaschine zum ersten Mal in einem Bond-Score überhaupt. Das macht ihn ein bisschen schlechter. Empfehle auch ein bisschen die anderen Leitmotive. Ich gebe dem Soundtrack, ich hätte ihm mehr gegeben, wenn es nur die Songs gäbe, aber weil der instrumentale Score nicht so gelungen ist, sollte ja auch Barrys letzter Bond-Score sein. Danach wurde er übrigens auch krank, ne? Also wäre auch fast gestorben, bis er 1990 mit der mit dem Wolf-Tanz gleich so ein Oscar-Comeback hatte. Hier hat er sich nicht so viel Mühe gegeben. Ich gebe dem Score wegen Barrys schlechterer Instrumentalstücke nur eine 3,5.
Ja, alles zusammen zu bewerten oder Living Daylights und die Pretender
Nee, also
Songs.
Songs und Musik zusammen.
Ja. Mit den Pretender Songs allemal
Ja.
4. Ich liebe
Okay.
auch Living Daylights von Aha und ich konnte damals nicht umhin, nach dem Debütalbum Hunting High and Low, Aha, richtig gern zu mögen mit diesem Lied, aber ich habe mich dagegen gesträubt, wie bei Duran Duran. Umso lieber höre ich heute die Platten dieser beiden Bands.
Ja, schön. Ich bin ja auch großer Haarfan, weiß man ja. Machen wir bei der Bond-Entwicklung weiter. Du hast es ja schon angedeutet, der Shakespeare-Mime. Also es ist unabweisbar, dass Dalton sich nicht wohlgefühlt hat in der Rolle. Ihm ist unbehaglich. Ich glaube auch, ne, was heißt ich glaube, man kann es ja nur vermuten. Weißt du, alle machen sich über Lazenby lustig, aber Lazenby hatte nur Sean Connery als Vorbild und hat versucht, finde ich, so zu spielen wie Sean Connery. Er hat versucht, ihn so ein bisschen zu imitieren, was ihm teilweise auch sehr gut gelungen ist. Ich finde, man merkt bei Timothy Dalton so ein bisschen die Motivation an, dass er sich unbedingt abgrenzen will von allen möglichen Vorbildern. Und man hatte ja schon zwei Vorbilder gehabt. Es gab den sehr coolen Sean Connery, den männlichen Connery, und den verspielten, leicht ekstatischen Roger Moore. Und was hätte Timothy Dalton jetzt machen sollen? Es gibt so Sätze, die Roger Moore in A View to a Kill auch schon gesagt hat, die sie jetzt Dalton ins Drehbuch geschrieben haben, wie Moneypenny, seien Sie ein Schatz. Man merkt es Dalton an, wie er dann nach unten guckt, dass ihm das keinen Spaß macht. Ne? Andererseits muss man sagen, wie du auch gesagt hast, er ist verliebt, er ist der monogame Bond, er sagt, lass es einfach geschehen zu Miriam D'Abo und sie halten auch Händchen und solche Sachen. Das sind Sachen, die er sonst nie getan hätte.
Ja, Timothy Dalton ist ein Mann, der nicht aussieht, als würde er Händchen halten. Vielleicht liegt es an dem Grübchen, vielleicht liegt es an dem gemeißelten Gesicht, an der ganzen Ernsthaftigkeit dieses Mannes. Es kam eine ungeheure Ernsthaftigkeit mit diesem Mann, überhaupt keine Ironie. Er versteht es überhaupt nicht, irgendeine ironische Regung zu zeigen. Auch leider keinen Charme. Das kurze Geplänkel mit Moneypenny funktioniert nicht mehr. Ist übrigens auch eine neue Moneypenny, oder? Ist eine neue
Ja,
Schauspielerin von Moneypenny.
es ist auch, das mussten sie wahrscheinlich machen, weil du hattest bei Moore und Connery noch ein ähnliches Alter, wie mit, mir fällt ihr Name leider nicht ein, mit der alten Darstellerin, aber das geht jetzt natürlich nicht mehr, ne?
Nee, es ist eine junge Moneypenny, die etwas jünger ist als Dalton. Und da gibt es erkennbar keine Verbindung, obwohl der Dialog etwas länger ist. Und es ist aber genauso klischeehaft geschrieben wie die anderen Szenen. Man merkt aber schon, dass Timothy Dalton denkt, verdammt, jetzt muss ich die Szene spielen, die Sean Connery gespielt hat und die Szene, die Roger Moore gespielt hat. Und wie soll ich das denn machen? Ne? Er hat überhaupt keine Mittel dafür. Das einzig Rührende ist die Einführung von Dabo, die jemanden erschießen soll vom Philharmoniehaus aus, von aus einem Fenster und Timothy Dalton hat schon auf sie angelegt vom gegenüberliegenden Fenster und wird dabei beobachtet mit Infrarot und er sieht, dass es eine Frau ist und er sieht, dass sie gleich schießen wird. Und er erschießt sie nicht, sondern er schießt ihr das Gewehr aus der Hand, wie sich dann später herausstellt, hat sie gar keine, also sie kann, glaube ich, schießen, das hat sie wohl beim Vater gelernt, aber sie kann kaum das Gewehr halten, wie man da erkennt.
Naja, aber meine, die Geologin konnte das nicht.
Ja, die Geologin
konnte das nicht, ja.
Die konnte aber erklären, wie es sich mit dem Erdbebengebiet und mit den Ölgebieten im Orange County verhält. Die konnte, glaube ich, chinesisches Porzellan über Köpfen zertrümmern. Aber bei Dabo wird es erkennbar nur behauptet, die schleppt immer diesen großen Cellokasten, den sie einmal auch in der Telefonzelle als sie selbst ausgibt und es fällt jemand darauf rein. Da steht dann am Ende nur noch der Cellokasten in der Telefonzelle. Da hat sie allerdings keinen Cellokasten mehr, weil sie nämlich in Prag mit Timothy Dalton flieht über die Grenze dann nach Österreich, in Wien spielen dann größere
Teile. Das machen wir bei der Action und bei den
Schauplätzen. Ja, ich möchte unbedingt zum Bürgermeister Helmut Zilk kommen.
Ach so.
Aber erst später.
Ja, okay. Ich wollte kurz, weil du jetzt doch schon erwähnt hast gerade, wie ihr das Scharfschützengewehr aus der Hand geschossen wird. So ein kleines Detail, das wird dir aufgefallen sein. Bond fährt dann ja weg, ne, nachdem er dieses Attentat vereitelt hat. Dann wird er gefragt, irgendwie, was ist da gerade vor sich gegangen? Oder warum hat sie nicht getroffen? Oder warum hat sie das Gewehr getroffen? Und dann sagt er in der deutschen Übersetzung, wird ja der Filmtitel erwähnt, da sagt dann... Da sagt Dalton dann, ich glaube, sie hat den Hauch des Todes geschossen.
Ja,
deshalb hat sie nicht getroffen. Und im Original natürlich, ich habe jetzt auch gar nicht gesehen, da wird er wahrscheinlich sowas gesagt haben, wie she must have felt the living daylights oder sowas. Und das ist ein ganz fundamentaler Unterschied, denn wenn du nicht triffst als Scharfschützin und die living daylights, ist ein bisschen geblendet durch ein anderes Licht. Aber wenn du den Hauch des Todes spürst, dann empfindest du keine Lichter, sondern spürst ja was Taktiles auf der Haut. Also sprich, es geht um zwei verschiedene sensorische Empfindungen hier, die sie vom Schuss abgehalten haben und die beide aber halt konträr laufen. Also entweder du wirst geblendet von living daylights und verschießt dich deshalb oder sonst was, oder du spürst irgendeinen Windzug, der dir das Gerät dann irgendwie wegreißt, den Hauch des Todes. Aber das ergibt beides natürlich getrennt für sich einen Sinn, aber du kannst es allen streng genommen nichts mit dem anderen so übersetzen. Ne?
Ja, also Living Daylight sind da nicht zu sehen. Es ist allenfalls Mitternacht. Das Konzert ist beendet. Jemand verlässt das Konzerthaus, als geschossen wird. Ich habe es anders verstanden. Ich habe es so verstanden, dass sie, als der Schuss sie traf oder ihr das Gewehr aus der Hand geschossen hat, dass sie in dem Moment den Hauch des Todes spürte, weil sie dem Tod so nahe war und der sie aber nicht ereilt hat.
Also, ja, das ergibt leider viel mehr Sinn, muss ich zugeben. Ja. Ja, das ergibt leider mehr Sinn. Dann war meine Überlegung mal wieder Quatsch.
Ja, aber die Überlegung ist gut und die führt vor allem, erklärt vor allem den Titel Living Daylights, der ja ein Rätsel war, vor allem weil der vollkommen verstellt wurde von der Hauch des Todes, ein sowohl simpler Titel ist, als auch einer, der an den Titel des Films davor erinnerte. Der Tod enthalten. Und bei Living Daylights wusste man nicht so genau, was soll das bedeuten oder was ist das Spezifische daran in diesem Film. Ne? Denn Living Daylights, nirgendwo kommt etwas vor, das darauf verweist. Ne? Es sei denn, man würde annehmen, dass sowas wie das Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, weil Bond jetzt Miriam Dabo getroffen hat. Ne? Zweifellos eine positive Erscheinung. Ich glaube, Exilrussin, die aber schwer gebeutelt wird von einerseits ihrer Bekanntschaft mit, ich glaube, heißt Jeroen oder Jeroen Krabbe oder Krabbe.
Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht.
Also interessanter Name, auch interessanter Typ. Dessen Handlanger sie ist und für den sie spioniert und andererseits ist sie mit dem russischen Geheimdienst, für den Jeroen Krabbe offiziell im Einsatz ist, offiziell gedungen ist, allerdings mit minderen Ergebnissen, so dass man sie eigentlich nicht braucht, eigentlich liquidieren müsste. Aber Krabbe hat eine
Ja.
sentimentale Verbindung zu, oder anders
Nimmst schon wieder
gesagt,
alles vorweg, du.
ja.
Da machen wir bei Bösewicht und Frau rüber. Lass uns die Entwicklung eben abschließen. Also, oder generell den Bond-Charakter. Man kann ja weniger von Entwicklung sprechen, als hier tatsächlich von der Ursprungsgenese halt irgendwie eines James Bonds. Also, es gibt viele, viele Puristen, die sagen, dass sie gerade diese nachdenkliche und auch, wie du festgestellt hast, ironiefreie Darstellung gut finden. Aber ich bin da sehr altmodisch. Ich will den Womanizer haben als Bond und ich will den Joker haben als Bond und das erfüllt Dalton für mich nicht und deshalb gebe ich ihm nur eine 2,5.
Ja, also diese unfassbar hölzerne Darstellung beschäftigt mich noch immer. Die hat mich damals beschäftigt und mit den Jahrzehnten ist es einfach nicht klarer geworden. Ich möchte nachher noch etwas sagen zu den Schauspielern oder zu möglichen Schauspielern. Ich hätte es sogar schon sagen können bei dem Titelsong, aber jetzt ist es auch dafür zu spät. Also ich bewege mich
Na,
hier
sag
zwischen
ruhig.
den Kategorien. Madonna war im Gespräch natürlich für den Titelsong und erst kurzfristig wurden Aha genommen. Woran scheiterte Madonna? Damals war, was war ungefähr? Papa Don't
True Blue
Preach
war
oder True Blue?
86, ne, die
Ja.
True Platte. Und dann Who's
Ja.
That Girl war eigentlich im selben
Ja.
Jahr der Film von
Ja.
Susan
Who's That war
Sullivan,
natürlich
glaube
nicht
ich.
erfolgreich, aber
Ja,
True
drei
Blue war
Songs hat sie da
enorm,
gemacht.
enorm erfolgreich. Na, jedenfalls war man sich sicher, dass man Madonna nehmen würde. Madonna war begeistert, aber Madonna stellte eine Forderung. Ihr damaliger Freund Sean Penn sollte in dem Film mitspielen und die Produzenten haben es verweigert. Sie wollten Sean Penn nicht im Film haben. Und so scheiterte es. Madonna hat den Song nicht geschrieben und wir erleben Sean Penn nicht als Bösewicht und nicht in der Rolle des Chiron Krabbe, für die er möglicherweise etwas zu jung gewesen wäre. Vor allem erinnerte man sich sicherlich an den barfüßigen Sean Penn mit nacktem Oberkörper in Fast Times at Ridgemont High. Und diesen Typen wollte man nicht im Bond-Film haben.
Ja, man wollte vor allem nicht nur den nicht haben, man wollte auch den Sean Penn aus Shanghai Surprise nicht haben.
Ja.
Dieser Mega-Flop, dieser Film, den er mit Madonna gedreht hat, der Sean Penn war
Ja.
damals einfach auch noch keine heiße Nummer. Mal unabhängig davon, dass er wahrscheinlich zu keiner der Rollen, die hier zur Verfügung gestanden hätten, halbwegs gepasst hätte. Ne?
Ja.
Aber das ist eine interessante Anekdote. Ich wusste das nicht. Ich werde immer davon ausgegangen, dass man nach Duran Duran automatisch zur nächsten Popgroup irgendwie gegriffen hätte, die nach Duran Duran. Duran Duran waren 87 Jahre schon nicht mehr erfolgreich. Aha waren noch oben. Ne? Sie würden es dann nicht mehr lange sein, aber sie waren noch oben. Für mich war das eigentlich meine ganz organische Wahl, zu denen zu greifen. Und
Das war
ja,
es dann
Ecke
auch.
gewesen. Ja. Der Song ist so toll. Also wie Morton singt und Skelettartige, ne? Das ist ja praktisch nur Akustikgitarre und überwiegend und Schlagzeug und Knarzbass und dann halt irgendwie diese zackigen Orchesterüberfälle Barrys, also wirklich auch sehr gut arrangiert. Es gibt ja einen Song, es gibt ja eine Version, so eine Synthie-lastigere, die auf Stay on These Roads drauf ist, die also katastrophal dagegen abfällt. Aber naja, du musst ihn noch bewerten,
Ja,
Dalton, du musst ihm noch Sterne geben.
es bleibt nichts anderes als zwei, nicht mehr.
Zwei sogar. Ah
Ja.
ja, okay. Gut, dann machen wir weiter mit der Action. Also, ich habe ja immer ein Faible, siehe Octopussy, für die umgedrehten KGB-Agenten, die wird es ja auch geben. Ein paar Sachen, die mir aufgefallen ist, gleich am Anfang, als sie da Gibraltar erstürmen, bei diesem Teststurmlauf, da diesem Testbergsteigerei. Auch hier alle MI6-Agenten wie ein Octopussy, die sterben, die schreien vor Angst. Ne? Also, das ist eine Sache, die James Bond niemals tun würde, aber diejenigen MI6-Agenten, die sterben, also die schreien wirklich so, als wären es die letzten Henchmen, die irgendwie ermordet werden. Für mich ergibt das alles immer nie einen Sinn. Also diese ganzen 00-Nummern, ne? Von 001 bis 009, oder wie weit es denn geht. Ich gehe davon aus, dass die alle so gut sind wie Bond. Das kann nicht sein, dass die alle immer vor Todesangst schreien, nur weil irgendwann die Kleinigkeit da passiert. Ne? Das ist mir bei den Action-Szenen aufgefallen. Dann, es macht ja mit John Rhys Davies, ne? Also bekannt geworden als Sulla in den Indiana Jones-Filmen. Hier spielt er den Russen Pushkin. Und es gibt ja so ein fingiertes Attentat auf ihn, ne? Dass er tatsächlich da überlebt. Das geht mir alles so ein bisschen zu schnell. Also Bond verhört ihn in einem Hotelzimmer und sagt, pass mal auf hier, bist du jetzt ein Böser oder nicht? Ne? Und dann versucht Pushkin ihn ja irgendwie zu überzeugen, dass er irgendwie kein falsches Spiel mit den Waffenhändlern oder Opiumhändlern macht. Und in der nächsten Minute ist er schon in irgendwelchen Tomatenfarbbeuteln am Oberkörper ausgestattet, um stilecht scheinbar hingerichtet zu werden. Und spielt das auch ziemlich gut mit. Also es ist eine clowneske Darstellung, die wahrscheinlich den Zeitmangel irgendwie geschuldet ist. Der Film war mit 137 Minuten ja schon relativ lang. Das fand ich ein bisschen affig. Und das wollte ich auch mal fragen. Es gibt, John Glenn hat darüber gesprochen, so eine geschnittene Szene, in der Timothy Dalton da in Marokko oder, wir sind schon in Afghanistan, da auf so einem fliegenden Teppich, nicht auf fliegenden Teppich, sondern so einen Teppich auf diese Überdrahtleitungen geht, diese Telefonmastleitung und dann da so runter rast auf dem Teppich. John Glenn sagt, die haben die Szene geschnitten, weil die Beleuchtung irgendwie nicht gut gewesen sei, aber ich meine, dass ich sehr, sehr viele Fotos von dieser Teppichszene in Filmzeitschriften von damals gesehen habe, dass sie davon ausgegangen bin, dass sie drin ist. Und ich meine auch, dass in so Kinosendungen da immer Human League runtergelegt wurde mit Human. I'm only human, I'm born to make mistakes.
Auch das,
aber ich, das ist. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach so verfremdete Kindheitserinnerungen, die halt Lieder, die ich gut fand, mit Filmen, die ich gut fand, irgendwie vermischen.
Na, I'm only human könnte das Motto sein, wäre ein weiterer Song gewesen, einer in den USA nicht erfolgreichen Band. Oder ich weiß gar nicht, Human war vielleicht sogar in den USA ein Hit. Jedenfalls der größte Hit von The Human League. Aber dafür reicht es nicht ganz. Ja, die Teppichszene ist jedenfalls unglaublich beknackt. Das wäre fast eine Art ein komisches Element gewesen. Ne? In diesem einen Moment war Timothy Dalton fast komisch. Ne? Aber Slapstick beherrscht er auch nicht.
Nee, ich glaube, die haben das geschnitten, weil er mit Miriam Diabo ja schon auf diesen durch den Schnee rast, auf diesem Koffer, auf dem hier Cello-Koffer. Und das war wahrscheinlich zu viel an Zweckentfremdung von Materialien, die sich zur Verfolgungsjagd dann eignen. Wäre meine Theorie jetzt.
Ja, das ist auch zu offenkundig natürlich, der fliegende Teppich oder haha. Er fliegt auf einem Teppich, auf einem Telegrafendraht. Nicht, also physikalisch nicht überzeugend. Wir haben die Szene ja gesehen unter den geschnittenen Szenen und innerhalb eines Bond-Films nun wahrlich nicht erstaunlich, aber Timothy Dalton wirkt eigentlich in jeder Szene vollkommen bizarr, als wäre ein Handlungsreisender zufällig in die Kulisse eines Bond-Films geraten und man hat gesagt, hey, zieh doch mal die Windjacke an und diese Hose. Und du bist jetzt James Bond, ne? Und als hätte er auch das Drehbuch gar nicht zur Kenntnis genommen.
Ich finde seine Körperhaltung auch nicht gut, das wird mir auch immer klarer. Er ist relativ groß, also er geht auf die 1,90 zu, aber er wirkt eigentlich eher wie ein kleinerer Mann. Also vielleicht ist er auch falsch gefilmt worden. Also er wirkt eigentlich eher wie jemand, der nicht durch physische Präsenz beeindruckt.
Ja, also möglicherweise, man weiß nicht, wie groß Miriam Darbo ist, aber vielleicht sollte er etwas kleiner wirken. Oder Miriam Darbo ist sehr groß, die Cello-Spielerin. Vielleicht ist sie so groß, dass Timothy Dalton geradezu verzwergt ist, wobei die Darstellung Darbos auch keine überragende Schauspielkunst verrät. Nein, es sind die beiden männlichen Figuren, der angemaßte Feldherr, dieser quadratische Amerikaner, der immerzu napoleonische Schlachten nachspielt, und eben Jerome Krabbe, der ist Puschkin, oder? Der ist eigentlich auch Freund, nee,
nein,
Puschkin nee, ist nee, der, nee, der Puschkin. General.
Das ist der echte Russe, der sich so diese Scheinhinrichtung da irgendwie, dieses Scheinattentat über sich ergehen lässt.
Ja.
Das ist einer der Guten. Ne? Das ist einer der Guten. Und John, also für John Ron Davies ist es eh einfach gewesen. Ne?
Ja.
Also er hat immer den Orientalen gespielt. Ne? Und einmal halt in den Herr der Ringe-Film auch den Zwerg. Aber das ist für den eine Glanzrolle. Also das man kann ihn da nicht vorhalten. Und das war auch eine gute Besetzung, den irgendwie zu nehmen. Also weit interessanter als Joe Don Baker, also als dieser komische General. Also actionmäßig, ich fand auch diese Flughafen-Hangar-Szenen enttäuschend. Ich möchte über eine längere Action-Szene bei dem Bösewicht, diesen Blonden, nochmal zu sprechen kommen, der dieses MI6-Revier stürmt. Total lächerlich, also würde ich gerne über Bösewicht drüber reden. Also alles in allen, Schneeverfolgungsjagd und so. Ich meine, ich finde es ja irgendwie schön, dass man tatsächlich KGB-Action aussieht, also Bond gegen Russen, also wie die im Schnee verfolgen. Das ist ja eine Sache, die es im Bond-Film gar nicht so häufig gibt. dass sie direkte Action macht, direkte Konfrontation mit Russen. Das ist, obwohl im Kalten Krieg immer Russland der Gegner für ihn gewesen ist, gibt es eigentlich selten die Konfrontation mit Russen. Das hat man da einmal gezeigt. Aber das reicht mir alles nicht. Ich gebe der Action eine 2. Action ist für mich nicht mehr als 2.
Naja, na gut, man hat die Mujahedin und man hat das Transportflugzeug, eine ganz lange Szene, da sich Bond erwehren muss und am Ende ein Netz mit Paketen aus dem Flugzeug geweht wird und beide hangeln sich dann an diesem Netz
Ja, ist ein
entlang.
guter Stunt.
Ja, das am
Ist ein
Ende
guter
abgeschnitten, aber
Stunt.
man sieht natürlich ungefähr, wie es gemacht wird. Aber man sieht ja gern, wie es gemacht wird oder denkt darüber nach, wie das im Studio vor dem Bluescreen gemacht wurde und wie dann andererseits das Flugzeug gefilmt wurde. Und am wenigsten realistisch ist dann immer das Cockpit, wenn Dabo allein im Cockpit sitzt und das Flugzeug fliegt und sich immer umdreht, um zu sehen, wo Bond abgeblieben ist, am Ende des Flugzeugs beziehungsweise außerhalb des Flugzeugs. Und er schwingt sich dann im letzten Moment wieder auf die Ladefläche. Das hat mir gut gefallen, aber die Szene dauert auch 15 Minuten, nur deshalb erinnere ich sie. Ja, ich würde auch sagen 2,5. Action ist nichts, das mich interessiert. Ich hoffe, ich kann noch über die Szene sprechen, da der angemaßte Feldmarschall Oberst Waffenhändler auf seinem Zinnsoldatentisch eine napoleonische Schlacht nachspielt und
Das
Bond
machen
das.
wir jetzt.
Ja, und dann kann ich es gleich sagen. Und Bond sagt dann, nein, die Preußen kamen vom Hügel. Und da ist der Mann tief gekränkt, eine narzisstische Kränkung, dass dass Bond das besser weiß und er
Ja,
den
aber stimmt
Angriff.
das denn?
Ja, Bond hat recht. Bond hat recht
Aber
und
wie,
na, ja.
was ist das für eine Schlacht? Von welcher Schlacht reden die denn da?
Entweder Waterloo oder Austerlitz. Ich weiß es nicht mehr genau. Müsste mal nachsehen. Es stimmt wahrscheinlich. Nein, es ist Wellington. Also es ist Waterloo. Und
Ach.
Wellington stand auf dem Hügel. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass der Mann es nicht weiß. Ne? Also die Engländer standen auf dem Hügel und Napoleons Truppen standen auf der Fläche und die mussten gegen den Hügel anrennen, das weiß man. Und die Preußen kamen dann über den Hügel angeritten. Ich finde, Richard Maybaum hätte noch hineinschreiben können, ich wünschte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Und die Preußen kamen dann.
Wieso hat Napoleon diesen Fehler gemacht, auf der Fläche zu kämpfen?
Er hatte keine Wahl. Wellington hatte sich schon postiert. Und morgens es hatte geregnet, es war nass und die Schlacht wurde bis mittags hinausgezögert und als die napoleonischen Truppen aufmarschierten, hatten sie nur noch dieses Gelände. Also sie konnten nicht anders als unten aufzumarschieren gegen die erhöhte Stellung von Wellington. Das macht es aber auch so spannend, weil das ist die andere Anekdote, eine der vielen Anekdoten von Waterloo. Dass Napoleon die Schlacht am Abend gewonnen hatte. Nein, gegen Mittag die Schlacht gewonnen hatte und am Abend hatte er sie dann verloren.
Das war der entscheidende Fehler für Waterloo.
Nein,
Also
von
der
nein, vom
Höhenunterschied,
Fehler, nein,
oder?
nein, vom Fehler kann man nicht sprechen. Zunächst hatten die Franzosen gute Möglichkeiten, die Engländer zu vertreiben von dem Hügel. Also die sind mit ihrem Sturmlauf entscheidend vorangekommen und hatten gute Chancen und haben im Laufe des Tages die Chancen dann vergeben, weil die Engländer die Stellungen gehalten haben. Es gab auch einige Gehöfte am Rand und die Schlachten haben die Franzosen verloren. Schließlich kam dann deshalb der Ausspruch, ich wünschte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Die Dämmerung brach herein und die Preußen kamen und da hatte Napoleon verloren und er hat am Ende die alte Garde vorgeschickt und die alte Garde wurde vernichtet, ne? Und da hat er verloren. Das ging noch sehr weit
Ja,
in den Abend hinein.
Ich meine, der General Jordan Baker macht ja dann auch etwas ganz Unglaubliches. Er zerschießt ja sein eigenes Hab und Gut, um James Bond zu
Ja,
kriegen. Das hätte ich ja
ja.
auch nicht gedacht. Der
Naja.
demoliert ja sein eigenes Museum, seine eigenen nach ihm gefertigten Hitler-Statuen und wenen er da alles
Ja.
stehen hat, Mussolini. Der kennt ja nichts, ne?
Ja, die Gestalten sind toll. Diese, also wie Ritterrüstung, wie Wachsfiguren hat er die Feldherren da aufgestellt. Das ist toll, aber es ist ja nur eine Randbemerkung in dem Film. Immerhin das Finale, das in diesem Wachsfigurenkabinett stattfindet. Kann man sich natürlich vorstellen, dass Bond sich auch gleich dazu stellt, ne? Als selbst eine Figur ist aber der richtige Bond. Ne? Und
Ja.
dann diese kleine, dieses Bonmot mit Wellington ist doch schön in einem englischen Film.
Ja, das stimmt. Du hast eine Bewertung schon gegeben bei Action, ne?
Ja.
Zweieinhalb.
Ja.
Gut, jetzt kommt eine sehr wichtige Kategorie, nämlich die des Bösewichts. Jeroen Krabbé oder Krabbe. Ich sage einfach mal Krabbe. Das sieht mir dann irgendwie doch näher. Also das ist einer, der hat mich so ein bisschen an hier erinnert an Chris Noth, Mr. Big aus Sex and the
Ja,
City.
ja.
Der hat so eine ähnliche, so eine Pralinen-Schokoladenfrisur auf dem Kopf und hat auch so eine ähnliche Windigkeit. Und im Grunde genommen jemand, der so übertrieben Comedy-artig auftritt wie Krabbe, da weiß man auch von Anfang an, dass er schuldig ist. Ne? Also dieses Prinzip, dass man nicht weiß, ob der Umgedrehte oder in welche Richtung er sich hinbewegt. Es ist doch sehr, sehr klar, dass es ein Böser sein muss. Also, es wurde damals noch nicht mal so berichtet, weil man damals auch nicht spoilern wollte. Aber es ist doch ganz klar, dass mit diesen Menschen irgendwas nicht stimmt. Mir ist lustigerweise aufgefallen, es wird ein sehr großer Witz darauf aufgebaut, dass man ihn per Pipeline von Osten in den Westen verschießt. Worauf die beim Set-Design eigentlich nicht geachtet haben, ist, dass diese Pipeline, wo sie ihn reinstecken, also der Beginn der Pipeline, schon nach weniger als einem halben Meter macht diese Pipeline einen 90-Grad-Winkel nach oben.
Ja.
Das heißt also, wenn man ihn da mit Hypergeschwindigkeit durchjagt, hätte er sich alle, also wenn er nicht Elastoman ist, dann hätte er sich alle Knochen gebrochen, weil er sofort auf den 90-Grad-Winkel gegangen wäre, als liegender Mann mit einer Länge von vielleicht 1,90 Meter. Also das ist ein bisschen doof, finde ich halt irgendwie, aber das sollte da auch nicht stören, weil das ist halt irgendwie der komödiantische Effekt, den man da irgendwie sieht. Ich habe mich viel beschäftigt mit diesem blonden deutschen Bösewicht. Wahrscheinlich nach Gerd Fröbe der erste, den man sieht, dieser Killer, den sie da engagiert haben, mit den nach hinten gegelten Haaren. Da ist Andreas Wiesniewski, der ist jetzt nicht mehr so bekannt, hätte vielleicht damals eine Karriere haben können. Weißt du, was ich immer so lustig finde, ist, er hat so eine Art Erkennungsmelodie. Er hört über den Walkman immer den Pretender-Song Where Has Everybody Gone und der läuft immer. Das heißt, entweder hat er den auf der C64 Kassette auf dem Walkman in einer Tour nacheinander aufgespielt, weil egal, wenn man ihn sieht, hört immer dieses Lied. Ist natürlich klar, die wollten ein prägnantes Titelmotiv für ihn machen, aber es ergibt halt so wenig Sinn. Oder der spult halt immer zurück, weil er dann besser töten kann. Aber so richtig, richtig blöd. Und ich finde, das ist eine der misslungensten Action-Szenen, die es überhaupt gibt in Bond-Filmen. Das ist die, wie es dieser als Milchmann verkleidete Deutsche doch schafft. Eine komplette, also eine komplette Basis des MI6 auszuschalten. Und dann diese in der Küche da mit dem Bratpfannen die Leute zu vermöbeln. Also das kann doch nicht sein. Wie kann der es schaffen, dieser Lonesome Killer, den kompletten Geheimdienst, die komplette Station der Briten dort auszuschalten?
Ja. Ja, also das gehört zu den Unglaubwürdigkeiten. Ich finde aber dieses Comic Mischief, was in Österreich, in Wien und ich glaube zum Teil auch in den Bergen da gezeigt wird, alles recht amüsant. Das sind natürlich Schauplätze, die man gern sieht, ne? Also Marrakesch natürlich, Orient, die exotischen Schauplätze und hier aber österreichische Schauplätze, Wien als auch exotischer Schauplatz. Prag übrigens, Prag spielt Prag. Prag ist immer gut. Prag ist grün. In Prag ist immer Nacht. Prag ist am Tag grau. Es fährt eine Straßenbahn. Es fahren ganz kleine, schmuddelige Autos. Die Luft ist verrucht. Prag ist toll. Und für Wien hat sich der damalige Bürgermeister Helmut Zilk, der später einem Briefattentat zum Opfer fiel, hatte eine Hand verloren, Damals hat er sich sehr dafür eingesetzt, dass die Produktion dorthin kommt. Es war ihm sehr darum zu tun, sie dorthin zu locken. Und er hat ihnen alles angeboten. Hat ihnen Prater angeboten, hat ihnen die Oper angeboten, Stephansdom, hat ihnen die Kutschen angeboten. Und sie haben eigentlich auch alles genutzt. Ne? Ich glaube, für 3 Tage wurde der Prater abgesperrt und das Riesenrad. Und Riesenrad muss natürlich sein, weil das Riesenrad natürlich der dritte Mann ist und Orson Welles in der Gondel. Und was Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen, dass in einem Spionagefilm diese Szene Orson Welles in der Gondel nachgestellt wird. Ne?
Action gebe ich. Wieso bin
Hast
ich mal böse, wenn ich das nur
du?
jetzt sehe?
Zweieinhalb.
Ja, nee,
Zweieinhalb.
Entschuldigung, wir sind ja nicht bei den Bösewichten
Bösewicht.
angekommen. Entschuldigung. Bei Jordan Baker nochmal ganz kurz, ne? Der
Ja.
wird ja in den Credits gleich als dritter oder vierter Name gelistet.
Ja.
Sehr, sehr ungewöhnlich am Anfang mit Jordan Baker S und dann kommt der
Ja.
Name, ne? Dieses S, also diese Einleitung. Ich kann mich erinnern,
Ja,
dass mein Christopher
merkwürdig.
Walken als Mac Zorin, das war so übrigens so eine Angewohnheit der 80er Jahre, dass du wichtige Schauspieler, die du nicht als erstes nennen
Ja.
konntest, die haben noch so einen eigenen Rahmen auf dem Poster da hinten.
Ja.
Da wurde dann der Name so umrahmt. Hier wird gesagt, Jordan Baker S. Mir war der Typ überhaupt kein Begriff. Da habe ich mal gegoogelt, muss ich zugeben, und dann bin ich auf der Wikipedia-Seite darauf gestoßen, dass Jordan Baker, also spricht er diesen verrückten Ami-General, spielt, dass der in 3 James-Bond-Filmen mitgemacht hat. Der hat
Ja.
danach noch mitgemacht in GoldenEye als
Na gut,
CIA-Agent
aber
und dann nochmal in The
danach erst.
Ja, danach, genau danach. Und dieselbe Rolle hat er nochmal gespielt in Tomorrow Never Dies. Das heißt, er hat einmal ein Baddie und einmal ein Goodie gespielt. Das gab es zuletzt, glaube ich, bei dem, der Blofeld gemacht hat und dann bei You Only Live Twice einmal
Ja.
so auch nochmal so verbündet. Jetzt fällt mir der Name nicht wieder ein. Und natürlich bei Maude Adams, ne? Also, dass sie dann noch doppelt besetzt wurde, ne? Aber, also, das ist eine Bulldogge, der Typ, der bildet also den Gegenpol zum Sepsis-artigen Auftreten Jiro in Krabis. Aber dieses Trio dieser 3 Bösewichte, gerade auch durch den, ja, wie heißt er noch, Andreas Wisniewski, den deutschen Milchmann, das haut mich alles nicht um. Also, ich gebe dem auch 2,5.
Das ist eigentlich ein Knallchargen-Kabinett, ein Knallchargen-Trio. Dieser
Ja.
Wisniewski mit dem Walkman ist eigentlich eine 80er-Jahre-Witzfigur, ne? Also versteinertes Gesicht und immer dieser sehr auffällige Walkman, der ihn ja eigentlich von der Arbeit abhält. Und da geht auch ihr Somnambul durch die Szenen und betont leichtfüßig, weil er ja auch die damals üblichen Sneakers trägt. Also das ist ein witziges 80er-Jahre-Ensemble, was man damals wahrscheinlich gar nicht so bemerkt hat. Und heute sieht man, also das ist der typische Walkman mit typischen Kopfhörern, mit den typischen Jeans. Ne? All das erkennt man da wieder in dem Film. Ja, ich will nicht maliziös sein, sondern sage 3 Sterne für diese Schießbudenfigur.
Okay, dann sind wir jetzt beim Bond Girl, Miriam der Abo. Sie hat ja, finde ich, durchaus Parallelen zu Diana Rigg aus Im Geheimdienst ihrer Majestät. Sie hat ein ähnlich starkes Selbstbewusstsein. Sie setzt sich ja auch damit durch, dass sie Oni Ercello die Stadt nicht verlassen will. Bond sagt ja auf keinen Fall. Da gibt es diesen Schnitt, der damals im Kino für große Lacher gesorgt hat, als er dann irgendwie brummelnd auf dem Fahrersitz sitzt, weil sie sich dann doch durchgesetzt und dieses Cello abholen müssen. Wie es ansonsten aber finde ich eine sehr, sehr schwache ein sehr schwaches Bond-Girl. Ihr mimischer Ausdruck beschränkt sie meistens auf große Angst. Unabhängig davon lieben die beiden sich sehr. Man hat damals das auch so gedeutet, dass es im Zeitalter von AIDS auch so sein sollte, dass Bond halt monogam auftritt. Was ein Grund ist gewesen, das weiß ich nicht. Wir haben halt hier das Ende des Films, das auch mit diesem Liebesmotiv If There Was a Man, als Instrumentalversion heißt die Into Vienna, endet. Und das zeigt ja im Endeffekt auch, dass Bond es wirklich ernst gemeint hat. Ne? Also man endet mit der Liebe, ne? Man endet nicht mit dem nächsten Abenteuer, sondern damit, dass Bond wirklich wieder was will von einer Frau. Das wurde dann in License to Kill natürlich nicht aufgegriffen. Insgesamt ist es trotzdem erstaunlich, weil die beiden sich nicht wirklich ähnlich sind. Ne? Sie ist natürlich eine Musikerin und eine Pseudokillerin, aber das sind keine Eigenschaften, bei denen Bond sich automatisch zugezogen fühlt.
Ja, das verleitet mich jetzt dazu, einen ehernen Satz zu zitieren, den Robert Redford in der Pferdeflüsterer sagt, zu Kristen Scott Thomas: Ich liebte sie nicht, weil sie mir ähnlich war, ich liebte sie einfach. Das muss Timothy Daltons Motto in diesem Film sein. Er sagt ja auch nicht, na doch, er sagt immer, du hast schön Cello gespielt. Vielleicht ist er ein Cello-Enthusiast. Und einmal geht er ins Hotelzimmer und sie sitzt auf einer Art Podest und hat gerade geübt, aber unterbricht es sofort, als er ins Zimmer kommt. So, spiel weiter, spiel weiter. Na, er möchte gern noch ein bisschen mehr hören.
Ja. Andererseits muss man sagen, sie begehen halt nicht den großen Fehler, den sie bei im Angesicht des Todes gemacht haben. Und also sozusagen eine Frau genommen haben, der sie dann ein akademisches, man muss leider so sagen, einen akademischen Beruf zugeschrieben haben, diese Frau ganz offensichtlich nicht weiß auszufüllen. Also man nimmt ihr das hier schon ab, dass sie tatsächlich eine Musikerin ist. Ich weiß nicht, ob sie selber spielt, aber sie ist jetzt keine Fehlbesetzung, zumindest nicht, was ihren Beruf im Film angeht. Also ich würde dem Bond-Girl eine 3 geben.
Ja, irgendwie findet man sie doch anrührend oder geradezu hilflos, tapsig. Es hätte was draus werden können. Vielleicht mit einem anderen Darsteller, wenn die Rolle anders geschrieben worden wäre. Ich glaube, so die melancholische Cello spielende Russin, das ist eine ganz große Figur. Und Michelle Pfeiffer hat die später ausgefüllt, ohne Cello zu spielen, als Verlegerin oder Lektorin in das Russlandhaus mit Sean Connery. Das ist die absolute Russin mit dem Akzent, also auch in der deutschen Synchronisation, mit diesem ganz schweren russischen Akzent, der immer schön ist. Und hier bei Dabo ist es eigentlich schon angelegt, wenige Jahre vorher, und es ist nicht richtig gelungen. Also ich will für diese Skizze oder diese Vorschau auf Michelle Pfeiffer 3,5 Sterne geben.
Okay. So, vorletzte Kategorie, die Gadgets. Da gibt es gar nicht so viel. Ne? Da gibt es diese Uhr, die sich irgendwie
Ja.
per Pfeifmelodie
Ja.
aktivieren lässt. Aber es gibt einen Ghetto Blaster, der wird beim Q wieder vorgeführt, aus dem irgendwie ein Raketenschussgerät rauskommt. Ghetto Blaster waren damals eigentlich gar nicht mehr so in. Das war eigentlich eher eine Rap-Geschichte oder
Ja.
eine Breakdance-Geschichte von der ersten Hälfte der 80er.
Ja, und
Aber ich
die
finde.
waren schon so populär, die waren schon so eingeführt, dass man sie eigentlich da gar nicht mehr nehmen konnte
Ja,
als Gadget.
aber ich finde, es gibt auch ein sehr, sehr hässliches Gadget, was mich wirklich fast ein bisschen geärgert hat, ehrlich gesagt. Also es ist auch eine, finde ich, eine Ruchlosigkeit oder sozusagen auch ein Menschenhass, der zum Ausdruck kommt, den es in der Bond-Serie noch nie vorher gegeben hat. Da erzählt Q von explodierenden Teddybären zur Kinderliquidation.
Ja.
Das musst du dir mal vorstellen. Also
Ja.
das ist so ein makaberer Witz, der auch so daneben ist, dass ich gar nicht weiß. Also das hat auch damals niemand zum Lachen gebracht. Was für Kinder will man denn als Geheimdienst umbringen? Also welche kriminellen Kinder
Ja.
gibt es denn, die schon eine Mafia-Karriere hinter sich haben, dass man denen explodierende Teddybären schenkt? Also es ist einfach ein Joke, der einfach nicht,
Ja, ist
Achtung, Wortspiel,
makaber,
gezündet hat.
ja. Ja,
Ja.
gut, also die können natürlich zünden, wenn Erwachsene den Kindern Teddybären schenken, ne?
Ja,
Die werden ja
aber
öfter.
die haben dabei aber Kinder mit eingeblendet. Und die
Ja.
sagen ja auch die Kinderliquidation. Also das ist einfach ein dummer Joke und der
Ja.
passt auch nicht zu Bond. Den
Ist auch.
kann man machen irgendwie in irgendwie so ein Judd Apatow in irgendeinen neueren Komödien oder so.
Ja.
Aber das gehört da einfach nicht hin. Das ist einfach dumm. Also, naja, viel mehr Gadgets gibt's da auch nicht in dem Film. Also 2, nee, 1,5 gebe ich.
Ja, die Uhr ist auch besonders enttäuschend. Mit Uhren hätten sie nichts mehr machen sollen. Und die Uhr ist ja auch irgendwie so eine, damals sagt man immer Quarzuhr. Ich wollte nie so eine Quarzuhr tragen, also auch 1,5. Da sind wir brutal.
Ja, die letzte Kategorie sind die Schauplätze. Also wir haben ja viel schon erwähnt, Prag, Österreich. Das sind auch Schauplätze, die gab es vorher nicht. So wie Afghanistan gab es eigentlich so vorher auch nicht. Wir haben es hier mit Opium und Waffenlieferungen zu tun, was ja irgendwie auch in die Zeit passt. Wir hatten ja ein Jahr später Rambo 3, der auch in Afghanistan spielt mit dem Mudschahedin. Das war halt irgendwie ein Spät-80er-Thema. Vielleicht auch, weil man gemerkt hat, dass die Russen da nicht weitergekommen sind und der Afghanistan-Krieg bald beendet sein würde, ein Jahr später. Wir haben es hier mit einem Taliban außerdem zu tun, der in Oxford war. Und also, was wirklich, wirklich, wirklich Slapstick war, ist, dass nee, die Mudschahedin, nicht Taliban, Entschuldigung. Die Mudschahedin und einer von denen, ne, am Ende, der rennt die ganze Truppe von denen mit Munitionsgurten in die Oper, um da Bond zu besuchen. Die rennen also so in ihrer traditionellen Kleidung, wo auch immer die damit durch den Zoll gekommen sind, und ihren Waffen, ja, ihren Waffen-Munitionsgürten in diese Oper rein, ne? Und die Assoziation, die man heute damit hat, ist natürlich, sehe man mir bitte nach, aber so ist es halt normal, dass wenn sowas passiert, dass es sich um Selbstmordattentäter handelt, ne? Und hier wird das halt für eine Komödie halt irgendwie benutzt, dass sie in die Oper rennen, um sich bei Bond nochmal zu bedanken. Also ich denke echt, man ist bei Hotshots oder sowas oder bei so Abrahams Zuckerfilmen oder sowas. Und das Interessante ist aber, dass Gogol auch in dieser Oper mit drin ist. Und Gogol als Russe des KGB müsste ja eigentlich auf eine ganz spezielle Art und Weise auf die Afghanen dort reagieren, weil das ja immer das Volk da ist, das die Russen niemals würden zähmen können. Aber auch er kann sich ein süffisantes Lächeln nicht verkneifen.
Ja, hat schon eine gewisse Distanz zum Geschehen des russischen Geheimdienstes. Ja, das ist sehr seltsam, slapstickhaft. Aber zu den Schauplätzen, Wien ist sehr großartig. Prag wird wenig gezeigt, aber das, was gezeigt wird, ist bester Kalte Kriegsfilm. Und Afghanistan war dann tatsächlich sehr oft zu sehen und immer so klischeehaft zu sehen, wie hier das Waffenlager in der Wüste. Marrakesch noch dazu, auch immer zu sehen. Auch bei Hitchcock schon Jahrzehnte vorher. Trotzdem, Bürgermeister Helmut Zilk hat gut daran getan, Wien ins Spiel zu bringen. Also die Schauplätze sind das, was mir am meisten behagt an dem Film. Deshalb 4.
Ja, ich gebe auch 4. Ich fand die Schauplätze auch gut. Es ist alles gut aufgenommen. Sieht nachts gut aus. Ich bin ja jemand, der auch immer aufs Wetter achtet, ob sozusagen die Schönheit des Ortes auch durch die das landestypische Wetter auch der jeweiligen Jahreszeit auch dargestellt wird. Ich fand, das war gut gemacht. Die Landschaftsaufnahmen sind überzeugend. Auch der Schnee sieht gut aus. Also gerade als sie den Hütten runterjagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Ich gebe dem auch 4. Die Gesamtbewertung, da bin ich bei 2,5.
Ja, mehr ist es nicht. Ich würde sogar rund 2 sagen, möglicherweise etwas ungerecht, aber wir müssen uns noch etwas Platz lassen für Der Morgen stirbt nie und dergleichen.
Ja, ist ja
Deshalb,
vor allem Lizenz zum Töten.
ja,
Mal sehen,
Lizenz
wer das
zum
finden wird.
Töten und
Kommt ja schon bald.
die Bewertungen werden allgemein etwas niedriger, aber es muss eine Varianz darin sein. Deshalb sage ich hier 2, denn der Film ist doch auch einigermaßen langweilig noch dazu. Und das ist natürlich schon bei einem Bond-Film bedenklich oder ein Unterschied ums Ganze. Wenn es dann auch noch langweilig ist und man nicht mehr in Atem gehalten wird, trotz eben auch von Schauwerten und Schauplätzen.
Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, was wäre, wenn Roger Moore noch einmal mitgespielt hätte? Wie Roger Moore in dem Film noch ausgesehen hätte. Ich glaube, es hätte tatsächlich auch funktioniert, weil er war körperlich nicht so herausfordernd. Höchstens in dem Moment, als er an dieser komischen, diesen Poststrickleine da aus diesem Riesenjumbo da hinten rausfällt, ne? Mit dem Deutschen. Aber
Das
ich glaube
wäre,
auch,
ja.
ja.
Also das wäre dann schon etwas fragwürdig gewesen. Die Szene hätten sie nicht gedreht. Aber gut, das wäre auch kein Verlust gewesen. Ne? Also ein Showdown an einem Netz, das aus einem Transportflugzeug hängt. Die längste Szene wahrscheinlich in dem Film. Aber und dann fällt der Schurke natürlich aus dem Schuh, ne, rutscht langsam aus dem Schuh. Man hätte auch darauf verzichten können. Man hätte lieber noch ein bisschen mehr Miriam Dabo im Cockpit gesehen, die sich immer umdreht nach Bond, ob er jetzt mal allmählich wieder zurückkommt. Ne? von der Ladefläche.
Also, sie fliegt die Kiste auch, oder?
Ja, ja, und die sie muss die Kiste ja fliegen. Das ist natürlich ein Autopilot, aber irgendwas ist ja wahrscheinlich noch zu machen.
Tja, das hat sie immerhin gekonnt.
Ja. Sind wir am Ende des Vortrags?
Wir sind schon am Ende. Mhm. Als nächstes kommt Lizenz zum Töten.
Ja.
Oder eine 90er-Folge. Also ich bin so ein bisschen durcheinander. Ich habe ja gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen immer auf und dann kommt doch noch was anderes dazwischen.
Ja, aber das Jahr 1990, oder?
Naja, oder wir sind vielleicht schon bei 91 oder bei Tarantino. Müssen wir mal gucken.
Mhm.
Gut, alles klar.
Ja, jedenfalls kommt dann, demnächst ein Bond und der ist Lizenz zum Töten.
Ja.
Vielleicht, das muss man noch mal prüfen, wie er in Konkurrenz zu dem ersten Dalton ist. Ob es ein besserer Dalton ist.
Also ich glaube nicht, ich kann mich daran erinnern, aber ich will es auch nicht vorwegnehmen, dass ich ihn sehr, sehr langweilig fand. Vielleicht lag es auch daran, dass John Barry nicht mehr mitgemacht hat.
Mhm.
Naja, gucken wir
jedenfalls
mal.
Jedenfalls, okay. Bis demnächst. Dankeschön.
Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüssi.